KI hat halt keine Moral. Die Moral sitzt vorm Rechner, ob ich lügen will oder nicht. Und das hat was mit Datenkompetenz zu tun, nämlich mit dem ethischen Aspekt von Datenkompetenz. Wie gehe ich eigentlich mit, ja, Fakten, mit Informationen um, die mich bestätigen, versus solchen, die mich eben nicht bestätigen? Habe ich da eine andere Haltung dazu?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an die Folgen mit Walter Krämer, dem deutschen Statistikpapst, wie ja einige sagen, mit Gerd Gigerenzer, da ging es um Heuristiken, wie trifft man kluge Entscheidungen. Und auch heute geht es um eine Buchautorin, die auch mit den beiden Erstgenannten zusammen schon ein Buch veröffentlicht hat. Jetzt ein neues, man kann auch sie, naja, genderneutral als Statistikpäpstin in Deutschland bezeichnen. Die Rede ist von Katharina Schüller. Ihr neues Buch heißt Daten sind Macht und da geht es darum, wie man vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz kluge Entscheidungen trifft, was sich natürlich leichter anhört, als es in Wirklichkeit ist. Ein grandioses Buch, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und ich glaube, das wird auch für dieses Gespräch zutreffen. Frau Schüller, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Frau Schüller, ich fange mal mit dem Umgang mit Statistik allgemein an. Wir werden ganz viel noch über Technologie sprechen, über KI, klar, wie gerade in der Antwort auch schon erwähnt. Aber ich sage es mal ein bisschen provokant: In Zeiten von Donald Trump und Fake News, in Zeiten von KI-Videos, die es nie wirklich gegeben hat, spielen denn Fakten überhaupt noch eine Rolle in der Welt, in die wir gerade reinlaufen?
Naja, umso wichtiger ist ja kritisches Denken, um Fakten zu hinterfragen. Also ich mag gerne dieses Verständnis davon zu sagen, Fakten sind halt was Gemachtes. Fakten sind Informationen in dem Kontext und es ist nicht was, was einfach so Gott gegeben ist, nicht mal das, was von Donald Trump gegeben ist, sind am Ende unhinterfragbare Fakten und damit müssen wir uns halt kritisch auseinandersetzen. Und mir hilft statistisches Denken dabei immer wieder, nämlich zu sagen, ja, es gibt immer eine gewisse Unsicherheit und ich muss natürlich überlegen, was ist denn eigentlich der Kontext?
Wie oft gucken Sie in eine Zeitung oder hören auch Nachrichten oder im TV natürlich und sagen sich, meine Güte, hier wieder Prozent anstatt Prozentpunkte oder irgendwas, wo Sie sagen, so kann man doch nicht mit Statistik umgehen als Journalist.
Also ich kann mittlerweile ganz gut verdrängen, weil ich ansonsten ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt wäre. Und dann bin ich auch ein Mensch. Mir passieren die gleichen Fehler, Fehlinterpretationen, wenn ich nicht aufpasse, wie jedem anderen auch. Das hat was damit zu tun, wie wir Menschen ticken. Also, dass wir eben zu Heuristiken neigen, zu Verzerrungen im Denken, weil wir uns ja nicht den ganzen Tag damit auseinandersetzen können, jedes kleinste Fitzelchen kritisch zu hinterfragen. Aber bei den großen Themen ist es extrem wichtig. Und so, ja, ich könnte mich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als statistische Fehlinterpretationen in den Zeitungen und im Radio auseinanderzunehmen. Aber ich habe zum Glück auch ab und zu Besseres zu tun.
Okay, also für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verlinken einiges in den Shownotes. Wir haben mit Gerd Gigerenzer das geschrieben, mit dem haben Sie zusammen ja auch schon mal ein Buch geschrieben. Das verlinken wir alles in den Shownotes. Wir fokussieren uns heute tatsächlich natürlich auch um das Entscheiden, gerade auch für Führungskräfte in Unternehmen, inklusive natürlich der großen aktuellen Thematik mit KI. Daten, der Umgang mit Daten verändert sich dadurch natürlich auch. Ich nehme mal ein schönes Zitat aus Ihrem Buch. KI hat keine Moral. Und ein anderes Zitat, Daten sind nie neutral. So, das sind zwei wie in Stein gemeißelte Sätze, wie ich finde. Was folgt daraus, wenn das jetzt jemand liest, der in Unternehmen Entscheidungen treffen muss?
Daraus folgt, dass wir uns unser Urteilsvermögen bewahren müssen und die Verantwortung für Entscheidungen nicht abgeben dürfen. Daten sind nicht neutral, heißt, Daten sehen oft so aus, als sei das was total Objektives, das ist gemessen, das ist absolut trennscharf, aber tatsächlich ist irgendwann mal irgendeine Entscheidung getroffen worden, was wir eigentlich messen wollen, was wir beobachten wollen. Also jemand ist zu der Entscheidung gekommen, okay, dieses Phänomen ist so interessant, dass wir uns überhaupt damit statistisch oder in Form von Daten auseinandersetzen wollen. Und das hat große Auswirkungen darüber, zum Beispiel, wohin Forschungsgelder fließen oder welche Daten wir überhaupt verfügbar haben. Und dann das nächste ist, Wie erheben wir eigentlich die Daten? Mit welcher Art werden die gemessen? In welcher Granularität? Wie werden sie dann ausgewertet und so? Also bis zu dem Punkt, wo wir von einem realen Phänomen zu einer Statistik oder auch der Aussage eines KI-Tools kommen, sind schon wahnsinnig viele Entscheidungsprozesse im Hintergrund gelaufen. Und die sind eben nicht neutral. Da stecken Überzeugungen dahinter, Werte, Normen, Vorstellungen darüber, wie die Welt ist, aber auch vielleicht, wie sie sein sollte. Und das hat eben was mit Moral und Ethik zu tun, nämlich das, was wir zum Beispiel als fair empfinden, was abgebildet werden sollte, was optimiert werden sollte und so weiter.
Und was sagen Sie denen, die jetzt zum Beispiel beim Recruiting, habe ich gerade ein Riesenstück drüber gemacht, wenn KI-Tools dort eingesetzt werden, um für Gerechtigkeit zu sorgen? So einfach ist es nicht, wenn die ja dann auch von Daten und Menschen und Verhaltensweisen programmiert worden ist, die ja auch Biases unterliegen, oder?
Ja, es gibt ja zig Beispiele dafür, wie solche Tools total entgleist sind, sage ich mal. Wobei vielleicht waren sie nie richtig auf Spur, sondern die wurden ja mit Daten gefüttert, die bisherige Entscheidungen widerspiegeln. Ich frage das manchmal bei mir in Vorstellungsgesprächen, dass ich sage, stell dir mal vor, ich möchte dich als Data Scientist einstellen und ich habe hier einen Datensatz und aus dem könntest du mir Vorschläge entwickeln, wie ich meine Mitarbeiter besser vergüten soll. Also angemessen und fair. Und jetzt habe ich gehört, dass das Geschlecht ja da möglicherweise eine verzerrende Rolle spielt. Also nimm doch die Variable Geschlecht raus, damit wir objektiver sind. So, was ist die Antwort? Die richtige Antwort ist, um Gottes Willen bloß nicht, weil Geschlecht spiegelt sich ja in so vielen anderen Variablen auch wieder. Das heißt, ich habe da eine Diskriminierung drin, die aber ich überhaupt nicht mehr aufdecken kann und ich habe das ganze Problem noch schlimmer gemacht. Das heißt, ich solche Zusammenhänge auch mal zu überlegen, wo spiegeln sich denn möglicherweise diskriminierende Faktoren wieder in den Daten, die ich habe und in den Daten, mit denen ich dann später einen Algorithmus trainiere. Das ist die ganz wichtige Denkaufgabe, die eine Führungskraft hat, wenn sie entscheidet, ob sie KI für Recruiting-Aufgaben einsetzen will.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Für zehntausende Menschen in Deutschlands Betrieben beginnt der Arbeitstag so. Sie werden von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote und so weiter. Aber es geht auch anders, sagt unter anderem der Business-Software-Anbieter Sage. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von inzwischen mehr als 2 Millionen Unternehmen. Dieser Copilot von Sage erledigt für Sie den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar E-Mails. Mal freundliche, bestimmte, bis hin zu jetzt aber wirklich Varianten. Wenn Sie neugierig sind und Sage Active mit dem Copilot mal ausprobieren möchten, bekommen Sie hier in diesem Podcast 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur in die Shownotes gehen oder auf die Webpage sage.com/mum, also sage.com/mum. Ich kenne einige Geschäftsführer, die mir in einem ehrlichen Moment, natürlich nicht zitabel, mal gesagt haben, wenn du ein bisschen Muffe hast, dass die Wirtschaftsprüfer ins Haus kommen, schütte sie mit Daten so voll mit Informationen, dass sie dann die Leiche im Keller nicht mehr sehen. Wird sowas wahrscheinlich mit den KI-Zeiten schwieriger, wenn wir sozusagen die Maschine uns ein bisschen hilft in der Ideale aller Welten?
Ich fürchte im Gegenteil. Jetzt kann ich mit KI diese Daten ja auch noch so aufbereiten und interpretieren lassen, dass das Ganze nach einem extrem professionellen Report aussieht. Nicht nur nach einer schnell zusammengeschusterten Excel-Tabelle, sondern professionell formatiert mit Visualisierungen und so weiter. Das heißt, ich kann aus 20 Seiten, die jemand von Hand schreiben musste oder manuell schreiben musste, kann ich jetzt 200 machen mit den perfekten Grafiken dazu. Ich glaube nicht, dass das Problem kleiner wird, eher größer.
Hat die fortschreitende Technologie unseren Umgang mit Daten und Fakten eigentlich besser gemacht, wenn wir jetzt mal echt die letzten Jahrzehnte raus zurückgehen? Also das ist für uns Journalisten natürlich auch noch einfach. Die Minnesänger waren ja so die ersten Journalisten, die durften, Hauptsache dem König hat es gefallen, der sie bezahlte, sonst durften die auch nicht singen, was sie wollten. Aber ich weiß nicht, ob es eigentlich die Jahrzehnte über immer besser geworden ist, wie wir dass wir der Wahrheit näher kommen, uns mal so platt zu formulieren.
Für mich ist das kein eindeutiges Ja und Nein. Das sind halt Werkzeuge. Und wenn man sich diese Werkzeuge vertraut macht, professionell damit arbeitet und versteht, was damit auch schiefgehen kann, dann hat man eine Chance, auf jeden Fall besser zu werden und kritischer zu hinterfragen. Ich meine, Uns stehen jetzt so viele Informationen offen und auch Möglichkeiten, Meinungen zu teilen, Ansichten zu teilen, Dinge richtig zu stellen. Die hatten wir früher ja niemals. Ich meine, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, über die UN-Statistik, also unseren Blog mit Gerd Gigerenzer, Walter Krämer und Thomas Bauer, auch übers Internet und Newsletter viele Menschen zu erreichen, ey, wer hätte denn jemals auf mich gehört, so die kleine Statistikerin aus München, ja? Also ich habe diesen Technologien ja auch viel zu verdanken. Auf der anderen Seite kann damit halt auch viel Unsinn verbreitet werden und gerade wo Macht konzentriert ist, Geld konzentriert ist und damit die Möglichkeit halt auch Informationen in großem Maße zu streuen, kann halt auch sehr viel manipuliert werden. Also es ist ein extrem zweischneidiges Schwert. Ja, immer so ein bisschen Kampf David gegen Goliath, würde ich sagen.
Und um das zu beschreiben, zitieren Sie in Ihrem Buch die großartige Martina Navratilova, Tennisspielerin, ich bin mit ihren Matches gegen Steffi Graf groß geworden sozusagen. Die hat ein wuchtiges Zitat gesagt damals: Es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wenn du gut spielst, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht spielst und oder bist. Und das gilt natürlich auch fürs Führen. In dem Sinne, dass man sagt, genau wie Sie gerade beschreiben, pass auf, dass du nicht Entscheidungen triffst in schlechten Momenten mit schlechten Daten, oder? Interpretiere ich das so richtig?
Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Ich meine, gute Führung hat sich ja jetzt nicht verändert, nur weil wir KI haben oder weil wir mehr Zugriff auf Daten haben. Aber letztlich ist es schlechte Daten, falsche Daten können halt in extremen Fällen zu so großen Fehlentscheidungen führen, dass sie ein ganzes Unternehmen ruinieren. Also oder Fehlannahmen. Und hat man in Finanzkrisen beispielsweise ja falsche Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert, wie Finanzmärkte funktionieren, führen am Ende dazu, dass das ganze System crasht. Das heißt, so ein gewisses Grundlevel, eine Grundqualitätssicherung in meinen Entscheidungen und wenn es datenbasierte Entscheidungen sind, natürlich auch in den Daten, ist unverzichtbar.
KI liefert ja keine Gewissheiten. Es fühlt sich aber manchmal für uns so an, oder? Also KI liefert Wahrscheinlichkeiten. Großer Unterschied, oder?
Ja, das ist ein Riesenunterschied, weil KI da doch auch falsch liegen kann. Nur leider klingt sie halt oft so, als sei sie völlig von sich überzeugt. Und ich musste gerade wieder dran denken, ich habe gestern so ein kleines Büchlein aus meinem Regal geholt, in das ich mal wieder mal reinschaue. Das heißt Der Minutenmanager. Und da wird situatives Führen beschrieben. Und die erste Stufe ist, wie führe ich einen Mitarbeiter, der keine Ahnung hat, aber extrem motiviert ist, also so der jetzt sofort mit Vollgas loslegen will. Und wenn ich dieses Bild von der KI habe, hilft es schon extrem weiter. Das heißt, ich muss wirklich klar sein in meinen Ansagen an die KI. Ich muss wissen, was ich erwarte und ich muss wissen, wie ich beurteilen kann, ob das Ergebnis eigentlich stimmt oder nicht. Und wenn ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn ich KI, wenn ich mein Large Language Modell so führe nach diesem Stil, nach diesem ersten situativen, also diesem ersten Führungsstil, diesem Dirigieren, das wäre vielleicht ein ganz guter Denkansatz.
Denkansatz wäre vielleicht auch zu sagen, Datenkompetenz ist eine Kulturtechnik, oder? Ist das eine?
Ja, weil sie uns hilft, unser Denken und unser Urteilen zu strukturieren. Und ich möchte auch ganz klarstellen, ich verstehe unter Datenkompetenz oder Data Literacy nicht eine Expertenkompetenz, sondern es geht darum, was wir alle jeden Tag wissen müssen, um uns in einer Welt, die halt zunehmend von Digitalisierung und Daten geprägt ist, gut orientieren zu können, erfolgreich zu sein und auch mit den Risiken umzugehen. Das heißt, kritisches Hinterfragen, wie kommen Daten eigentlich zustande? Was für eine Aussagekraft haben sie? Welche Fehler können bei der Datenerhebung oder Verarbeitung passieren? Und wie interpretiere ich Ergebnisse? Und wie lasse ich mich auch nicht täuschen von manipulativen Darstellungen, beispielsweise so Grafiken, die in die Irre führen? Da fallen uns ja wahrscheinlich tausend Beispiele ein.
Nun ist es so, Kulturtechniken wie das Lesen haben wir mal gelernt und das Lesen ist in 5 Jahren auch noch das Lesen. Mathematik im weitesten Sinne auch so, man vergisst so ein paar Sachen. Der gesunde Dreisatz ist bei einigen Erwachsenen auch schon mal irgendwann weg, aber im Grunde ist die Grund sozusagen Kulturtechnik, Mathematik jetzt auch noch da. Jetzt leben wir gerade in so einer Phase, in so einer Ära, wo diese Datenkompetenz dank KI und all den Tools, die jetzt gerade entstehen, bald KI-Agenten noch viel mehr, irgendwie gerade über den Haufen geworfen wird. Wir müssen dranbleiben, oder? Also das ist ja jetzt echt auch eine Riesenaufgabe, nicht nur Schulen umzustellen, Unis, sondern auch uns Erwachsene irgendwie weiter zu bilden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sogar der einen Punkt, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben mit dem Prozentrechnen, ja. Wie viele Menschen können heute nicht mehr Prozent rechnen oder wissen solche Basics nicht, dass Prozentwerte halt riesengroß aussehen können, wenn die Basis klein ist? Also angenommen, ich sage jetzt als Manager, oh, ich habe es geschafft, den Frauenanteil bei mir in Führungspositionen zu verdoppeln. Was ich nicht sage, ich habe jetzt aus einer zwei gemacht von 100. Ja, und das ist auch eine Verdoppelung prozentual mit diesen Dingen. Also sowas kritisch zu hinterfragen und dass sofort die Alarmglocken angehen, wenn ich eine Prozentzahl sehe und mir überlege, okay, Prozent von was? Oder was ist der Unterschied zwischen relativen und absoluten Risiken und so weiter und so fort? Also diese Aspekte müssen wir uns wirklich immer wieder zu Gemüte führen.
Wenn es gut läuft, ist es natürlich passiert Folgendes. Also ich sage ja immer, es gibt so, gerade zum Thema Arbeit oder so. Jeder Politiker oder jeder, der eine Präsentation macht, findet ja mit einmal googeln irgendeine Umfrage, die genau das widerspiegelt, was er gesagt hat. Und nimmt die rein und tut so, als wäre das die eine Wahrheit. Wenn man das jetzt heute die Maschine fragt und eine KI clever ist, die dann auch sagt, naja, es gibt tatsächlich Umfragen, die so sind, aber eine Menge, da gibt es eine Variable und die muss er auch noch einberechnen und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Ich könnte jetzt 1000 Beispiele nennen. Die Deutschen arbeiten zu viel oder zu wenig. Auch so eine OECD-Studie, die völlig falsch benutzt wird. Ja, also vielleicht, wenn die KI clever ist, hilft sie uns im Vergleich zu diesen jahrelangen Rumgegoogle, sage ich jetzt mal, dass uns auf falsche Umfragen geführt hat. Steile These?
Ja, aber dann sind wir halt wieder bei dem Punkt vom Anfang. KI hat halt keine Moral. Die Moral sitzt vorm Rechner, ob ich lügen will oder nicht. Also ob ich zur postdezisionistischen Argumentation tendiere, das heißt, mir die Argumente dann zusammensuche, wenn ich schon längst entschieden habe, oder ob ich offen an Themen rangehe und ob ich offen bin auch gegenüber Erkenntnissen oder gegenüber Ergebnissen von Datenanalysen und Studien, die halt meiner ersten Meinung widersprechen. Und das hat was mit Datenkompetenz zu tun, nämlich mit dem ethischen Aspekt von Datenkompetenz. Wie gehe ich eigentlich mit, ja, Fakten, mit Informationen um, die mich bestätigen, versus solchen, die mich eben nicht bestätigen? Habe ich da eine andere Haltung dazu? Und das kann ich mich im stillen Kämmerlein durchaus mal hinterfragen. Ist denn das so? Ich beobachte das auch ab und zu an mir selber. Ich sitze an Daten ab und zu, beschäftige ich mich selber noch mit Datenanalysen. Nicht so oft, aber immer wieder mal. Und habe dann vielleicht auch eine Hoffnung, was ich da finden könnte. Und wenn sich das dann nicht bestätigt, ist schon so ein bisschen Moment der Enttäuschung da. Gut, aber damit leben zu lernen, gehört ja auch zum Erwachsenwerden.
Absolut. Jetzt kommen wir mal auf die organisatorische Ebene. Sie diskutieren ja auch viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern, sind da auf Veranstaltungen. Glauben Sie, dass Unternehmen ab einer gewissen Größe sowas wie, ich sage jetzt mal ganz provokant, einen Chief Statistic Officer brauchen, also jemanden, der Datenkompetenz hat, gerade auch in dieser Phase und in Entscheidungsprozesse mit einbezogen wird?
Das wäre natürlich fantastisch. In gewisser Weise braucht es diese Kompetenzen auf jeden Fall, wenn KI genutzt wird, weil ja nach dem AI Act auch eine Risikobewertung durchgeführt werden muss. Das heißt, ich muss in der Lage sein zu verstehen, was kann eigentlich passieren mit den Systemen, die ich einsetzen möchte, welche erwünschten, aber auch vor allem unerwünschten Folgen könnten sie haben. Und das hat sehr viel damit zu tun, die Modellstrukturen dahinter auch zu verstehen und zu verstehen, was kann passieren, wenn ich die Daten, mit denen ich diese Modelle trainiere, nicht sorgfältig prüfe. Und das sind Grundkompetenzen von Statistikern. Insofern wäre diese Kompetenz sicherlich in großen Unternehmen, die KI einsetzen wollen, von großem Vorteil.
Also vielleicht viele Coder, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, schnell noch ein bisschen aufsatteln und umschulen. Da ist großer Bedarf da am Markt. Das sieht man schon kommen. Wenn Sie jetzt Führungskraft sind, ich frage jetzt mal negativisch, was sind so häufige Fehler, die Sie bei Führungskräften direkt oder indirekt wahrnehmen im Umgang mit Daten, Schrägstrich Statistiken, wo Sie sagen, du tust dem Unternehmen damit weh?
Also ich habe oft den Eindruck, dass zu wenig Zeit darauf verwandt wird, überhaupt mal die richtigen Fragen zu stellen. Also sich zu überlegen, was ist eigentlich genau mein Problem, was will ich lösen und wann ist es gelöst. Das heißt, so eine Definition of Done auch für das Thema Daten zu erarbeiten. Das haben wir in vielen an anderen Kontexten, finden wir das als Führungskräfte normal, aber beim Thema Daten dann halt oft auch nicht, sondern dann heißt es ja, die Daten sprechen für sich selbst. Oder jetzt lassen wir mal einen Algorithmus über die Daten laufen und schauen, was rauskommt. Ja, aber das ist, wenn ich nicht weiß, was ich will, das heißt ja so schön, wenn ich nicht weiß, in welchen Hafen ich segeln will, dann ist halt jeder Wind der falsche. Und diese ist die erste wichtige Kompetenz. Und dann in der Lage zu sein, das auch Datenexperten zu erklären, was sie brauchen. Auch da sind viele Führungskräfte nicht so klar. Und meine Aufgabe in der Beratung ist dann ganz oft mal rauszufinden, hey, was willst du eigentlich? Und welche Erwartungshaltung hast du an die Daten? Und ist dir bewusst, was Daten leisten können und was Daten nicht leisten können? Und dass sich halt am Ende auch nicht jede Entscheidung berechnen lässt. Also diese Fähigkeit, weiterhin selber zu urteilen und auch Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, gerade wenn es halt dann doch schief geht oder wenn das, was ein Modell vorausgesagt hat, sich am Ende halt doch im unwahrscheinlichen Fall von 5% als falsch erweist, dann muss ich halt in der Lage sein, das auch zu rechtfertigen und meine Annahmen offen zu legen und so.
Vielleicht noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Sie auch mit dem Unstatistikblock eben schon erwähnt. Man macht sich nicht nur Freunde damit, oder? Gibt es auch manchmal richtig Gegenwind?
Ja, immer wieder. Also ich bin auf die verschiedensten Arten und Weisen schon angegriffen worden. Ich sage dann immer, naja, ich habe 4 Kinder großgezogen, ich halte eine Menge aus.
Was sagen die dann so? Also was kann man denn ihnen? Also kommt man ja mit vernünftigen, logischen Menschen wahrscheinlich gar nicht hinter, wenn man das liest, oder? Also was, oder gab es mal wirklich auch eine richtig harte Kritik, wo sie gesagt haben, die stimmte dann doch mal?
Die stimmte dann doch mal. Also wir haben in Zeiten, also als die Corona-Pandemie losging, haben wir so ein bisschen einen Schwenk gemacht in der Unstatistik und mehr angefangen, auch Statistik zu erklären, anstatt sehr kritisch an den Pranger zu stellen und dann erstmal zu erklären, was passiert da eigentlich, was sind diese Reproduktionszahlen und so weiter. Und haben uns dann am Anfang auch eher tendenziell für die Maßnahmen ausgesprochen und hatten dann aber auch teilweise wieder so, haben es ein bisschen relativiert. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es richtig war, am Anfang zu sagen, okay, wir müssen einfach vom Schlimmsten ausgehen. Aber ich glaube, wir hätten einfach deutlicher machen müssen nochmal, dass es jetzt nichts ist, was sich aus den Daten ergibt, sondern dass wir eine riesen Unsicherheit in dem ganzen Thema drin haben. Und dass wir einfach sagen müssen, ja, es kann sein, dass es alles relativ harmlos ist. Es kann sein, dass alles super schlimm ist und dass diese Entscheidung nimmt uns die Statistik nicht ab, was wir jetzt daraus machen. Und ich glaube, da hätten wir deutlich herausstellen können, wo die Grenze ist zwischen dem, wozu wir als Statistiker Stellung nehmen können und dem, wo einfach Menschen in politischen Entscheidungspositionen dann ihre Entscheidung treffen müssen und wir halt vielleicht nicht mal einen Rat geben sollten, sondern nur die Optionen offenlegen.
Apropos Corona, glauben Sie, dass es Dinge gibt, mit denen man nicht rechnen kann? Schwarze Schwäne nennt man es bei Taleb ja auch so schön. Also Dinge, wo man einfach sagt, der nächste Lockdown wird irgendwann kommen. Das ist wahrscheinlich datentechnisch kaum zu vermeiden. Ob wir gut vorbereitet sind, wage ich mal dahinzustellen. Oder eben ganz andere Sachen, mit denen man vielleicht noch nicht so rechnet oder auch rechnen kann. Die grauen Nashörner gibt es ja noch, die Sachen, die man eigentlich wissen könnte, aber ignoriert hat, war auch mal eine tolle Folge hier dazu. Und das aber, glauben Sie, dass da irgendwas auf uns zukommt, auch in den nächsten Jahren, was uns völlig überraschen wird?
Ständig. Es gibt ein sehr lesenswertes Buch von Charles Perrow, Normale Katastrophen. Und da beschreibt er, dass in komplexen, dynamischen Systemen es unvermeidbar ist, dass es irgendwann zu Katastrophen kommt, weil sich Kleinigkeiten einfach aufschaukeln. Und im Nachhinein ist dann jeder schlauer und sagt, ja, der war schuld oder der war schuld und da hätte man noch eingreifen können. Wahrscheinlich hätte man an ganz vielen Stellen im System diese Katastrophe nochmal stoppen können, aber keiner hat sie halt gesehen, weil diese enorme Komplexität für Menschen einfach nicht mehr überschaubar ist. Die Frage ist, ob sie für KI überschaubar ist irgendwann. Vielleicht wäre das mal eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit, aber das habe ich noch nicht durchdacht. Würde ich vielleicht mal machen.
Da haben wir noch was zu tun mit der Maschine. Frau Schiller, vielen, vielen Dank.
Danke.
Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.